ARD.
SWR Kultur. Forum. Stuttgart 21 und die Folgen. Wird die Bahn zum Sanierungsfall, heißt das Thema heute. Mein Name ist Eva Röder. Und es dauert noch ein Jahr länger. Stuttgart 21 soll jetzt Ende 2026 an den Start gehen. Davor soll die Strecke schon mal erprobt werden. Bei der vielbeschworenen Digitalisierung gibt es auch noch Probleme. Und dann hat die Bahn ja noch ein riesiges Sanierungsvorhaben vor sich. Etliche Strecken und Bahnhöfe müssen erneuert werden. In ein paar Wochen geht's schon los mit einer der meistbefahrenen Strecken im Land zwischen Frankfurt und Mannheim. Wie kann das alles gelingen? Wie bekommen wir in der Klimakrise mehr Menschen und Güter auf die Schiene und welche politischen Entscheidungen sind dafür nötig? Und ist die Bahn eigentlich selbst schon ein Sanierungsfall? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Professor Dr. Markus Hecht, er leitet das Fachgebiet Schienenfahrzeuge an der TU Berlin, Frieda Kümmerer, SWR-Bahnexperte und Katja Diehl, Mobilitätsexpertin, Speakerin zum Thema und sie berät unter anderem auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann. Frau Diehl, ist die Bahn jetzt schon ein Sanierungsfall?
Ich glaube, ich würde einen Schritt zurücknehmen wollen und auf die Verkehrspolitik gucken, weil die Bahn ist ja nichts, was von selbst saniert werden muss oder auch nicht, sondern man könnte sich um sie kümmern. Das sehen wir in Österreich und der Schweiz. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, ob die Verkehrspolitik ein Sanierungsfall ist.
Ja, darüber wollen wir noch sprechen und natürlich auch über die vielbeschworene Schweiz. Herr Hecht, wie bewerten Sie denn die Vorhaben der Bahn, die wir jetzt angesprochen haben, dieses große Sanierungsvorhaben? Ist das der richtige Schritt?
Also es ist nicht überraschend, weil wir eben lange Zeit zu wenig in die Instandhaltung gesteckt hat. Und wir haben diese unglückliche Aufteilung, dass für die Instandhaltung das Unternehmen DB zuständig ist und für Modernisierungen der Bund. Und das ist natürlich ein Anreiz, die Instandhaltung zu vernachlässigen. Mhm. Und deshalb ist man jetzt in diesen Zustand reingekommen, dass man also wesentlich mehr neu machen muss, als wenn man ordentlich instand gehalten hätte.
Wobei da ja jetzt das neue Gesetz der Bundesregierung vorsieht, dass auch der Bund sich stärker daran beteiligen kann, was ja bisher einfach nicht ging. Ne? Also das ist ja schon dann ein richtiger Schritt, oder Herr Hecht?
Das ist unbedingt ein richtiger Schritt. Aber die Bahnreform ist eben vor 30 Jahren mit zwei Zielen gestartet. Mehr Verkehr auf die Schiene, bessere finanzielle Situation und man hat nach 10 Jahren, nach 20 Jahren jeweils konstatiert, dass mehr auf die Schiene hat nicht geklappt, aber die finanzielle Situation ist eigentlich deutlich besser. Aber dass das durch vernachlässigte Instandhaltung erzielt wurde, fällt uns jetzt eben auf die Füße.
Herr Kümmerer, wir wollen mal in Stuttgart starten als Beispiel. Das ist jetzt, hat natürlich mit Instandhaltung nur am Rande zu tun, ist erstmal ein Großprojekt. Ursprünglich sollte der Durchgangsbahnhof ja unter der Erde mal 2019 fertig werden. Das wurde jetzt mehrmals verschoben, weil jetzt gerade aktuell sich die Bahn bei der Inbetriebnahme offenbar, ja, die will da nochmal auf Nummer sicher gehen. Können Sie das nochmal erläutern für Nicht-Ingenieurinnen und Nicht-Ingenieure?
Ich werde es versuchen, ja. Also Stuttgart 21 ist, darf man nicht vergessen, ist ein unfassbar komplexes Projekt. Das ist eben nicht nur der neue Tiefbahnhof, der da, den alle kennen und der da in Betrieb gehen soll und wo man die Baugrube auch vom Bahnhof kennt, sondern das ist ein Riesentunnelsystem mit nicht ganz 60 Kilometer Tunnelanlagen, die da dazugehören. Das ist eine komplette Neuordnung eines kompletten Bahnknotens hier in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Und diese Verzögerung, die es jetzt immer wieder gegeben hat, weil man irgendwann festgestellt hat, wir wollen ja eigentlich viel mehr Verkehr auf der Schiene haben und mit dem herkömmlichen System funktioniert das nicht so gut, wie wir das eigentlich haben wollen. Also verbauen wir ein neues System und das ist ein digitales Zugsicherungssystem. Man muss sich das so vorstellen, bisher hat man ja ähnlich wie Ampeln beim Auto entlang der Strecke sogenannte Lichtsignale, die zeigen, ob der Abschnitt vor einem frei ist oder nicht. Und diese Lichtsignale, die soll es in dieser Form eben nicht mehr geben, sondern digital bekommt der Lokführer auf sein Display angezeigt, wie schnell er gerade fahren darf und wann er anhalten muss, wo sozusagen Stopp ist, damit man Kapazitäten erhöhen kann. Dadurch sollen mehr Züge fahren können. So, und dieses System, diese neue digitale Technik, European Train Control System heißt es, das ist eben, wie man jetzt schon eine Erläuterung auch merkt, sehr, sehr komplex und kompliziert. Und die Bahn hat sich mit dieser neuen Technik bei Stuttgart 21 etwas übernommen und hat eben festgestellt, wir schaffen es nicht rechtzeitig. Und jetzt verzögert sich durch diese digitale Technik die Inbetriebnahme um mindestens ein weiteres Jahr.
Herr Hecht, aber dass es diese digitale Technik geben wird, war ja eigentlich klar und es wurde ja auch schon ein paar Mal verschoben. Wieso hat die Bahn das nicht auf die Reihe gekriegt, da einen Termin zu finden? Also die hätten wissen müssen, dass wir das noch weiter erproben müssen oder nicht.
Ja, also der Hintergrund von der digitalen Technik ist, dass die Europa einheitlich sein soll Und viele andere Länder sind da auch uns weit voraus. Der Grund, warum man relativ spät eingestiegen ist, ist, dass der zusätzliche Nutzen relativ klein ist. Also schon genannt, die höhere Kapazität, das ist was. Aber es gab eben vorher auch schon Führerstandssignalisation, also dass man ohne Signale fahren konnte. Und dann gab es eine relativ breit verbreitete Meinung, wir brauchen dieses ETCS eigentlich gar nicht. Jetzt ist so, dass diese Uraltsysteme von der Industrie abgekündigt sind. Das heißt, die Industrie liefert gar keine Ersatzteile mehr. Also man läuft da auch wieder in Instandhaltungsproblem rein und es gibt gar keine andere Möglichkeit, als auf das neue System umzusteigen. Und da sollte man natürlich das europäische System nehmen. Die Schwierigkeit ist noch, dass Sicherheitsverantwortung vom Stellwerk auf das Fahrzeug übertragen wird. Also ich brauche eine relativ teure Fahrzeugausstattung. Und da sind ja auch viele Private unterwegs und unterschiedliche DB-Unternehmen. Und die erwarten nun, dass da eine Finanzierung auch kommt für die Fahrzeugausstattung. Also das ist ein zunehmender Streit, wie das zu handhaben ist.
Ja, Herr Kümmerer?
Ja, also ich finde es total spannend, was Sie gerade sagen, weil das kann man bei Stuttgart 21 eigentlich sehr schön gerade auch ablesen, weil Stuttgart 21 genau in diesen Hinsichten versucht, ein Pilotprojekt zu sein. Genau das, was Herr Hecht gerade sagt. Wir haben hier verschiedene Fahrzeugunternehmen oder Verkehrsunternehmen. Wir haben hier neben der Deutschen Bahn noch die SWEG. Wir haben noch Go Ahead. Das sind Privatunternehmen, die hier fahren und deren Fahrzeuge müssen jetzt auch umgerüstet werden. Und hier hat man jetzt für Stuttgart sozusagen Lösungen gefunden, wie das auch finanziert wird und wie das umgesetzt wird. Aber diese große Problematik, die Herr Hecht angesprochen hat, ist, dieses ETCS-System soll ja nach Stuttgart auch deutschlandweit immer mehr ausgebaut werden und zum neuen Standard werden. Und da muss man Lösungen finden, wie man eigentlich überhaupt das schafft, dass alle Verkehrsunternehmen dann nachher auch mitziehen wollen oder auch überhaupt mitziehen können. Und das wird sich noch irgendwie zeigen, wie das geklärt werden muss.
Okay, es gibt noch sehr viele technische Einzelheiten zu klären. Wir wollen da gar nicht weiter ins Detail gehen. Frau Diehl, wenn man sich jetzt vorstellt, das Ziel ist ja mehr Kapazitäten, haben wir eben schon angesprochen, auf die Schiene zu bringen. Also das heißt letztlich, mehr Leute sollen Zug fahren. Ja, das ist doch eigentlich in Ihrem Interesse, oder?
Natürlich ist es in meinem Interesse und ich bin ja auch totaler Bahn-Fan, weil die Bahn an sich ein total tolles Verkehrsmittel ist. Ich werde gefahren, ich kann bei Höchstgeschwindigkeit beide Hände in die Höhe nehmen, ich kann lesen, ich kann laufen, ich kann auf die Toilette. Also ich kann mich richtig frei bewegen, obwohl ich mich bewege. Und deswegen habe ich eine hohe Wertschätzung auch für die Menschen, die aktuell in den Bahnen arbeiten, obwohl das alles so schlecht läuft. Natürlich ist es ein gutes Ziel, aber man muss ja auch realistisch sein. Also wir haben im Koalitionsvertrag zwei Zahlen, die, glaube ich, relevant sind. 15 Millionen Elektroautos in 2030 und Verdopplung der Fahrgastzahlen. Und da sagen viele, die Bahn kennen, das wird Herr Hecht wahrscheinlich auch bestätigen können, wie soll das denn gehen bei der Infrastruktur, die wir haben, bei dem Material, was wir haben. Also man kann natürlich viel reinschreiben und es klingt auch gut, aber die Realität sieht dann anders aus und das mag ich nicht, wenn Dinge versprochen werden, die nicht gehalten werden. Man muss realistisch bleiben bei dem, was man gerade vorfindet in Deutschland. Und man sollte vor allen Dingen die Menschen nicht enttäuschen, die schon in den Bahnen sitzen und sich dem Schmerz ausgeben. Ich selber merke, ich habe vor 2 Jahren die erste Lesereise nur mit der Bahn gemacht, jetzt mit dem zweiten Buch wieder. Es ist schlechter geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gerade die Regionalbahnen, das ist etwas, wo ich kaputte Türen, Aufzüge funktionieren nicht. Und ich bin ja auch gerade hier in der Region unterwegs rund um Stuttgart. Und das ist natürlich kein Einladen von Menschen, kommt zu uns, sondern da sind vielleicht sogar Menschen, die alle aussteigen.
Also Sie haben recht, die Infrastruktur kann nicht verdoppelt werden, damit doppelt so viele Reisende fahren. Aber ich habe heute durch diese schlechte Qualität eben auch eine ganz, ganz schlechte Nutzung der Infrastruktur. Mhm. Also die stark belasteten Strecken, wieder mal Schweiz, sind doppelt so stark belastet als in Deutschland. Und das Verspätungskriterium von 6 Minuten, also dass ein Fernzug erst ab 6 Minuten unpünktlich ist, das kostet 2 Trassen. Also statt dem einen scheinbar noch pünktlichen Zug mit 5 Minuten 50 späterer Abfahrt als hinterm Fahrplan, hätten 3 Züge fahren können in dieser Zeit. Also diese Unzuverlässigkeit ist ein ganz, ganz gewaltiger Kapazitätsfresser. Und das zweite Problem, es gibt eigentlich sonst kein Land mit stark belasteten Fernverkehrsstrecken, das mit einstöckigen Zügen fährt. Also mit einem doppelstöckigen Zug können Sie pro Zug automatisch komfortabel über 50% mehr Reisende befördern. fördern. Und dann gibt es noch viele konzeptionelle Schwächen. Man muss eben schauen, nicht alle Verzögerungen gehen auf Instandhaltungsmängel zurück. Also gerade von Stuttgart, Singen, Zürich, diese umlackierten Regionalzüge als IC-Züge zu nehmen, das ist also auch ein völliger Fehlentscheid, konzeptionell.
Ich glaube, das ist deswegen ganz spannend, weil das auch etwas ist, was die Fahrgäste direkt mitkriegen. Die spüren das ja. Ja. Und beim ICE merkt man das ganz bedeutend, weil der ICE ja eigentlich mal ein Luxuszug war, als er in den 90er Jahren eingeführt wurde. Man sollte komfortabel, schnell zwischen den Metropolen fahren können. Und jetzt hat man eben das, was auch Frau Diehl gesagt hat, eben bis Fahrgastverdopplung bis 2030. Irgendwie muss man das ja machen. Und bei der Entwicklung des ICEs, finde ich, sieht man das ganz gut. Ja, der ICE 4, der seit 2017 eben in Deutschland auch fährt, der die alten ICE-Züge, die ICE 1 und 2 langsam ablösen soll, das ist eben kein Luxuszug mehr, sondern das ist ein Massentransportmittel. Man hat einen möglichst langen Zug gebaut, wo möglichst viele Sitze reinpassen. Die ist dann eben auch nicht mehr so bequem. Genau. Und man hat versucht, ihn möglichst billig zu bauen. Ja, er musste möglichst günstig und billig sein. Er hat auch nicht so viel Leistung, weil man auch da gespart hat. Ja, und das sind dann diese Kompromisslösungen zwischen verkehrlichem Nutzen und politischem Willen. Ja, weil schlussendlich ist ja der Eigner die Bundesregierung, die dann sich oft gegenseitig im Weg stehen, und das merken dann die Fahrgäste, dass sie auf einmal in Zügen sitzen, die nicht mehr so bequem sind, die nicht mehr so zuverlässig fahren, die sehr viel enger gestellt sind, weil man ja irgendwie auf der anderen Seite ja eben genau die politischen Ziele wie eine Fahrgastverdopplung irgendwie erreichen muss.
Ja, Frau Diehl, die Bundesregierung ist zwar Eignerin der Bahn, aber die Bahn ist eine Aktiengesellschaft und da sind ja solche Entscheidungen, ich denke erstmal kurzfristig und will möglichst viel Rendite rausholen, eigentlich irgendwo auch ein bisschen logisch. Meinen Sie, das hätte man damals alles gar nicht so machen sollen?
Ja, ich sag immer so ein bisschen böse, jedes Land bekommt die Bahn, die es verdient.
Oh.
Weil wenn man ein Produkt wertschätzt, dann investiert man ja auch. Und was Herr Hecht ja auch gesagt hat, es gibt ja nicht jetzt auf einmal am Himmel auftauchend, wir sollten mal sanieren. Wir haben Sanierungsstau. Wir haben jetzt nochmal viel in die Zukunft geblickt, aber wir ziehen ja eine unglaubliche Schleppe an Versäumnissen, sowohl innerhalb der Bahn als auch durch die Vorgängerregierung hinter uns her. Und das ist natürlich etwas, ich weiß gar nicht, wie viele Eisenbahnbrücken auch gerade kurz davor sind, gesperrt zu werden. Das sind ja alles Dinge, wo ganz viele Dinge auf einmal zusammentreffen. Und wenn wir auch wiederum ehrlich sind, die Verkehrswende ist ja jetzt kein intrinsisch motiviertes Projekt in Deutschland, sondern es gibt ja diese blöde Klimakatastrophe und dieses blöde CO2. Sonst würde, glaube ich, die jetzige Regierung auch solche Ziele gar nicht unbedingt, bin ich jetzt mal auch wieder böse, im Koalitionsvertrag haben. Und das ist was, wo ich wirklich sagen muss, ich erlebe ja auch, weil ich so viel Bahn fahre, genau was Herr Kümmerer sagte, die Stimmung in den Zügen, und die ist bitter, die ist richtig, richtig bitter. Und wenn ich dann noch überlege, dass ich mich auch noch verständlich zeigen sollte, dass es ein Wirtschaftsunternehmen ist, es braucht einfach eine Art von Basismobilität außerhalb des Autos. Und das werden wir ohne die Bahn ja nicht schaffen. Ja. Und das ist eine Wertschätzung, die wurde weder dem Produkt noch den Menschen, die dort arbeiten, noch den Menschen, die es nutzen, entgegengebracht. Und da ist es mir ehrlich gesagt herzlich egal, ob das jetzt wirtschaftlich betrachtet wurde. Es muss eine Wertschätzung geben, die jenseits von Geld liegt. Es muss uns was wert sein.
Herr Hecht, die CDU hat ja vorgeschlagen, die Bahn zu zerschlagen. FDP und Grüne waren sich da auch einig, nur die SPD hat nicht mitgemacht. Also das, die Instandhaltung, die eben so lange vernachlässigt wurde, auszugliedern und wieder beim Bund zu lassen und eben nicht innerhalb des Konzerns. Wäre das für Sie der richtige Weg gewesen?
Ja. Also ich denke, der Begriff ist sehr unglücklich. Der ist ja schon negativ belegt.
Ja.
Wenn ich was zerschlage, geht was kaputt. Wir passt besser auftrennen. Und das Problem ist eigentlich, dieser Konzern ist ja finanziell schon aufgetrennt. Also jeder Bereich, Fernverkehr, Regionalverkehr, Güterverkehr, die Gleise und früher sogar noch die Bahnhöfe, haben eine eigene Kostenrechnung und haben immer nur an sich gedacht. Und das ist mit auch ein Grund, warum dieser Konzern nicht einheitlich Ziele verfolgt hat. Also die wurden nach außen vorgegeben, aber faktisch war immer das jeweilige Teilkonzernergebnis wichtig. Also diese Auftrennung ist schon vorhanden. Die kann man auch nicht rückgängig machen. Aber warum das jetzt so schlecht ist, ist eben dass diese Gesamtführung nicht da ist. Da will ja die Bundesregierung jetzt stärker eingreifen. Da hat tatsächlich ein Umdenken stattgefunden. Und was in der Vergangenheit wirklich versäumt wurde, ist die Schnittstellen klar zu definieren. Also wer ist für was verantwortlich? Also eine Verspätungsursache zum Beispiel ist, dass die Bahnsteighöhe nicht passt. Wir haben international 55 Zentimeter als Bahnsteighöhe. Die deutsche angestrebte Bahnsteighöhe ist nicht international, ist 76 Zentimeter. Und mit der großen Macht von Deutschland hat man das als zweites Maß in der EU durchgedrückt. Das ist also völlig unsinnig, dass wir andere Bahnsteighöhen als die Franzosen, die Schweizer, die Österreicher, die Italiener haben, nur weil wir Deutsche sind. Und es passt einfach nicht und bringt eine schlechte Leistungsfähigkeit und ist eine starke Verspätungsursache. Also man arbeitet nicht zusammen, sondern das Netz denkt für sich, der Fernverkehr denkt für sich, der Regionalverkehr denkt in den einzelnen Bereichen für die Aufgabenträger. Also es gibt keine Synthese des Ziels. Das ist das große Problem.
Frau Diehl, wie könnte man das denn verkehrspolitisch erreichen?
Das finde ich gerade, ehrlich gesagt, ich habe gerade ganz staunend zugehört und mir ist gerade so aufgefallen, das, was Sie gerade berichtet haben, Herr Hecht, ist im Verkehrsministerium ja nicht anders. Ne? Manchmal mache ich das bei Vorträgen aus Gag, dass ich die Struktur des Bundesverkehrsministeriums auf zwei PowerPoint-Folien verteile, weil das so ein unglaublich breites Ding ist, so ein typisches Organigramm, wo auch alles getrennt ist. Personenverkehrsschiene, Güterverkehrsschiene und so weiter. Und das ist ja was, was moderne Unternehmen auch gar nicht mehr machen. Die haben ja auch Schnittfunktionen so zwischendrin. Aber wenn natürlich jeder Bereich sein eigenes Budget hat und seine eigenen Aufgaben und man fast auch gar nicht miteinander spricht, dann entstehen natürlich solche Dinge sowohl in der Bahn als auch in den steuernden Gremien des Bundesverkehrsministeriums. Und ich denke, man sollte hier relativ simple Dinge tun. Erstmal das Pariser Klimaschutzziel ernst nehmen, unser Bundesverfassungsgericht, was ja auch sagt, wir sollen für die Zukunft der Menschen, die jetzt geboren werden, etwas tun. Und das heißt natürlich auch ein bisschen die Alternativen des Autos zu stärken. Und da braucht es aber einfach eine intrinsische Motivation, die wir gerade nicht so finden, weder im Bundesverkehrsministerium noch in der Bahn. Und das weiß Herr Hecht besser zu berichten und Herr Kummerer als ich. Die Vorstände der Bahn kamen ja zum Teil auch von Airlines und haben auch in der Öffentlichkeit sogar gesagt, dass sie die Bahn nie nutzen würden. Also da braucht es Menschen, die das Herzblut haben, was die Menschen, die in den Zügen arbeiten, auf jeden Fall haben.
Wir haben jetzt sehr viel Bahnbashing betrieben. Ich will auch noch mal einmal kurz erwähnen, dass wir natürlich auch bei der Bahn angefragt haben nach Gesprächspartnern. Die haben geantwortet, dass sie uns da niemanden zur Verfügung stellen können. Herr Kümmerer, aber im aktuellen Management, was ich gelesen habe, ist das doch schon ein bisschen anders. Immerhin gehen die jetzt diese Sanierungsvorhaben an, sagen auch, wir fahren immer Bahn. Auch das habe ich gelesen.
Sie leiden mit, die aktuellen Vorstände leiden mit, wenn sie jetzt im Zug
sitzen. Ordnen Sie das mal ein bisschen ein.
Ja, also das, was wir haben jetzt ja gerade die ganze Geschichte gehört. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Bahn in den letzten Jahrzehnten sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik einen anderen Stellenwert hatte, als sie hätte haben müssen, um zum Beispiel auch die Klimaziele und Pariser Abkommen und so weiter da irgendwie gerecht werden zu können. Und dieses Versäumnis ist eben, zum Glück kann man jetzt sagen, aber eben auch zu spät, aufgefallen. Das heißt, jetzt hat man zum Teil in diesen Vorständen Leute sitzen, die sind gar nicht für das verantwortlich, was mal unter der sogenannten Medorn-Ära, sagt man ja tatsächlich auch, wo auch Weichen rausgerissen wurden und Infrastruktur abgebaut wurde, die dafür gar nicht mit verantwortlich waren, sondern die jetzt eingesetzt sind, um das irgendwie den Karren ein Stück weit aus dem Dreck zu ziehen, sage ich jetzt mal, und die jetzt wirklich mit aller Kraft versuchen, gegenzusteuern. Die Generalsanierung, die jetzt in diesem Jahr anfangen wird mit der Strecke Frankfurt-Mannheim, also wo man jetzt eine gesamte Strecke für ein halbes Jahr sperrt oder fast ein halbes Jahr sperrt, um sie komplett wieder zu reparieren und die ganze Infrastruktur auf diesem Streckenabschnitt wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist genau so eine Sache, die man jetzt eben angeht, um da irgendwie mit aller Kraft gegenzusteuern. Es ist aber, und das sagt die Bahn auch ganz klar, das ist aber natürlich auch eine Verzweiflungstat. Das ist eine Verzweiflungstat, weil man eben so lang versäumt hat zu investieren und da was zu machen. Und das Kuriose ist, jetzt ist man sich sozusagen politisch einig und gesellschaftlich einig, dass man dringend was an der Bahn machen muss. Und jetzt, wo man aber an diesem Schritt ist, ist auf einmal eine Frage aufgetaucht, mit der man erstmal gar nicht gerechnet hat, nämlich die Finanzierungsfrage, weil nach dem Haushaltsurteil im letzten Jahr auf einmal der Bahn auch 12,5 Milliarden Euro in den nächsten Jahren fehlen, die man eigentlich vorgesehen hatte für Sanierungen, Neubauprojekte und Instandhaltung der Bahn.
Frau Diehl, wo soll man die denn jetzt herholen?
Ha, welche Idee. Ich denke ganz, ganz lange nach und sage Auto. Denn das ist natürlich etwas. Also das ist auch mittlerweile gar nicht mehr so witzig, finde ich. Also wir erinnern uns kurz zurück, Volker Wissing hat mit seinem Sektor, also der Transportsektor, Verkehrssektor, wie auch immer man ihn nennen will, wo ja über 60% des CO2s auf den privaten Pkw zurückzuführen sind, mehrfach die Ziele nicht erreicht und dann wurden die Sektorenziele abgeschafft. Also das sind halt so Dinge, ich war mal Abteilungsleiterin und wenn ich, glaube ich, gesagt hätte, ja, ich habe mein Ziel wieder nicht geschafft, dann hätte mein Chef nicht gesagt, ja, dann sollen die anderen mal für dich mitarbeiten. Und da sind alle Subventionen noch erhalten. Also das Dieselprivileg, dann die Dienstwagenprivilegien, das sind alles Dinge, die ja momentan noch Automobilität fördern. Auch die Pendlerpauschale ist ein Instrument, was natürlich auch für ÖPNV und Rad mittlerweile geöffnet wurde, aber wo natürlich vor allen Dingen BesserverdienerInnen, die weitere Pendelstrecken haben im Auto, von profitieren. Und das sind Dinge, die sind steuernd. Also in Luxemburg zum Beispiel ist die Kfz-Steuer mit der Motorkraft verbunden. Also je mehr PS man hat sozusagen, desto mehr zahlt man auch. Also man kann ja Dinge vielleicht sogar noch nicht mal abschaffen, aber anders definieren. Und da ist unglaublich viel. Alle Folgekosten vom Verkehr sind nahezu externalisiert. Die zahlen wir als Gesellschaft auch mit. Und was, glaube ich, auch viele nicht verstehen, es muss auf null. Also das heißt ja immer, wir müssen dekarbonisieren, wir müssen CO2 reduzieren, aber wir müssen ja ab Zeitpunkt X wirklich auf null kommen. Und das ist ohne die Bahn als großes Backbone, als großes Rückenmark der Verkehrswende nicht zu schaffen.
Also ich denke, die Generalsanierung, die holt einen Teil der Versäumnisse auf, aber das ist nicht die einzige Lösung, bei weitem nicht. Das ganz, ganz große Problem ist die mangelnde Instandhaltung und die schlechte Instandhaltung. Und hier auch wieder dieser Sonderfall Bahn. Die Bahn macht die Instandhaltung selber, also die DB, während die Privaten die Instandhaltung machen lassen. Also wunderbar. Beispiel im Ruhrgebiet, das sind zwei Unternehmen, die von einem anderen Unternehmen die Instandhaltung machen lassen und die Verspätungen sind quasi nur noch vom Netz induziert. Also die Fahrzeuge, die sind dramatisch zuverlässiger als die bahninterne Instandhaltung. Und dass man da nicht dran geht, das verstehe ich gar nicht.
Stuttgart 21 und die Folgen. Wird die Bahn zum Sanierungsfall? Heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit mir Eva Röder und meinen Gästen Professor Dr. Markus Hecht, Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge an der TU Berlin, mit Katja Diehl, Mobilitätsexpertin, und mit Frieda Kümmerer, unser SWR-Bahnexperte. Herr Kümmerer, wir haben jetzt geredet, also die Züge sind schlecht in Schuss, die Strecken sind schlecht in Schuss. Überhaupt relativ viel Negatives gesagt. Eigentlich könnte doch dann Stuttgart 21, wenn dann mal alles funktioniert, auch als Vorbild dienen. Ne? Es sollen mehr Leute auf die Schiene kommen. Es ist kein Kopfbahnhof mehr, wo auch die Züge schneller durchkommen. Die Digitalisierung wird erprobt. Das ist doch eigentlich eine super Sache, oder?
Also die Grundideen, die da zum Teil dahinter stecken, auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall Sachen, die sollen im Großraum Stuttgart, und das macht sich dann bemerkbar auch in ganz Deutschland, besser werden. Es sollen Fahrzeiten verkürzt werden, vor allem von Stuttgart nach Ulm soll man statt jetzt eine Dreiviertelstunde dann nur noch eine halbe Stunde brauchen.
Ja, davon profitieren ja eigentlich alle, die vom Norden zum Beispiel auch nach München
wollen. Genau, ne? Richtig. So. Und diese neue Zugsicherungstechnik ETCS, wir haben jetzt gehört, dass die ganz viele Probleme macht, ist auch richtig, weil man halt einfach zu schnell das wollte, aber ganz viele sind sich eigentlich einig, dass man das zu einem europäischen Standard umfunktioniert und dass man sagt, wir brauchen jetzt eine moderne Sicherungstechnik, wir müssen in die nächste Zeit gehen. Und wenn diese neue Technik mal so weit erprobt ist, dass sie auch zuverlässig läuft und dass man sie dann in Stuttgart 21 auch anwendet, dann ist der Stuttgarter Knoten, der jetzt sehr, sehr, sehr verspätungsanfällig ist, zukünftig hoffentlich nicht mehr so verspätungsanfällig. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Zug aktuell Verspätung macht in Stuttgart, der nach Hamburg fährt, dann wirkt sich das ja auch auf andere Züge aus, die hinter diesem ICE nach Hamburg fahren, zum Beispiel ein ICE, der eigentlich nach Berlin will. Und das heißt also, nicht nur ein verspäteter ICE fährt dann nach Hamburg, sondern dahinter fährt noch ein verspäteter ICE nach Berlin, der sorgt wieder für verspätete Anschlusszüge. Also das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der sich in ganz Deutschland ausbreitet, und Stuttgart, so die Hoffnung von der Bahn, ist dann eines der Projekte, die dafür sorgen sollen, dass sowas zumindest von einem großen Knoten in Süddeutschland dann nicht mehr ausgehen wird. Und da ruht jetzt die ganze Hoffnung, sage ich jetzt mal, auch vom Bahnkonzern selbst, darauf, dass diese Sachen damit besser werden.
Mhm. Frau Diehl, haben Sie auch Hoffnung?
Das Prinzip Hoffnung. Ich sehe ja um uns herum, wie es sein könnte. Da hat Herr Hecht ja auch schon so ein paar Sachen berichtet. Ich habe leider manchmal so ein bisschen Schammomente, wenn ich in Österreich oder der Schweiz sitze und am Bahnsteig heißt es, ja, der nächste Zug kommt zu spät, er kommt aber auch aus Deutschland. Also es gibt sogar schon solche Bahnhofsansagen, wo ich so denke, oh Mann, ey.
Ich habe auch 9 Jahre in der Schweiz gearbeitet im Bahnsektor. Also ein Riesenunterschied ist eine gewaltige Transparenz. Also die Schweiz Schweizer müssen alles offenlegen und auch in Gemeindeversammlungen ist eine erstaunliche Kompetenz der Bürger da und aber auch der Druck, der von der Bevölkerung auf die Bahn dort ausgeübt wird. Also ich kenne auch Hersteller, die von Deutschland gesagt haben, ja, wir kriegen zwar ein bisschen einen höheren Ertrag, aber das, was wir an Leistung bringen müssen, ist so viel mehr, da sind wir gar nicht mehr interessiert, für die Schweiz zu liefern, gell? Weil die gucken so genau drauf hin und das in Deutschland kann es viel primitiver sein.
Das ist ja aber eine Folge politischer Entscheidungen am Ende. Ne? Also da hat irgendwann mal die Politik entschieden, wir geben den Bürgerinnen und Bürgern mehr Macht mitzureden und dadurch wächst dann auch der Druck. Kümmerer, könnte man das in Deutschland auch einführen?
Also ich will da kurz auch mal noch drauf gehen, weil das ist, wir schauen total gerne auf die Schweiz, weil es da unfassbar gut funktioniert und weil wir eben sehen, wie man in der Schweiz viele Entscheidungen zu gewissen Zeitpunkten richtig getroffen hat und vorausschauend geplant hat. Ich finde aber, man darf auch eines nicht vergessen bei der Schweiz, dass wir über ein viel kleineres System reden. Nur mal zum Vergleich, die Berliner S-Bahn transportiert an einem Tag, wird auch von der Deutschen Bahn betrieben, mehr Fahrgäste als die gesamte Schweizer Bundesbahn an einem Tag. Also wir reden bei der Deutschen Bahn und in Deutschland von einem viel komplexeren Bahnsystem als in der Schweiz. Also das darf man dabei auch nicht ganz vergessen, dass natürlich dann gewisse Abläufe, Zugabläufe, Fahrpläne, Gestaltungen in der Schweiz dann auch automatisch besser funktionieren, weil sie nicht so komplex sind. Nichtsdestotrotz kann man in der Schweiz sehen, wie viele Sachen gemacht werden können. Und zum Beispiel hat die Schweiz, und da kommen wir jetzt zu einem anderen Stichwort, das ist dieser, bei uns heißt es Deutschlandtakt, integraler Taktfahrplan. Also wir wollen ja, dass zukünftig alle großen Metropolen in Deutschland in einem Halbstundentakt mit ICE-Verbindungen miteinander verbunden sind.
Wobei da sich doch jetzt S21 auch erstmal wieder abgekoppelt hat. Können Sie das nochmal kurz erläutern?
Ja, S21 hatte das Problem, dass die 8 Gleise, die es im neuen Tiefbahnhof geben sollen, nicht in der Form ausreichen, um die nötigen Verbindungen zur vollen und zur halben Stunde leisten zu können.
Es
geht um mehr Kapazität, aber der Deutschlandtakt ist erst später beschlossen worden als Stuttgart 21. Und jetzt versucht man da verzweifelt nachzubessern. So richtig klappt's nicht. Aber man sieht eben bei dem Deutschlandtakt, wie anders Deutschland tickt im Vergleich zur Schweiz. In Deutschland hat man beschlossen, wir wollen diesen Deutschlandtakt, der soll kommen. Und zwar bis 2030. Und dann hat man angefangen zu sagen, jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, wie wir das hinbekommen, dass wir irgendwie schauen, wo liegen welche Strecken, wo müssen wir irgendwie ausbauen. In der Schweiz hat man gesagt, wir wollen diesen integralen Taktfahrplan und wir bauen jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnte, die zum Teil dieses Streckennetz ausgebaut haben, bis sie gesagt haben, und jetzt können wir ihn einführen. Die haben tatsächlich sich sehr genau überlegt, wie müssen wir erstmal das alles anpassen und umgestalten, bis wir da so weit sind, diesen Fahrplan einzuführen. Und in Deutschland sagt man halt, politisch das Ziel, 2030 muss der Deutschlandtakt eingeführt werden. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir da hinkommen. Und auch das wieder ein Wandel in der Politik. Jetzt hat man inzwischen gemerkt, das funktioniert nicht. Und jetzt gibt man zu, der Deutschlandtakt kommt wahrscheinlich erst 2050, über 20 Jahre später. Und da sieht man so ein bisschen, wie unterschiedlich das funktioniert.
Ja, also ganz würde ich da jetzt nicht zustimmen. Wenn jetzt die Kleinheit der Nutzen wäre, dann sollte man wieder die Direktionen einführen. Wir hatten sowohl bei der Reichsbahn wie bei der Bundesbahn Direktionen, die relativ einheitlich waren und die hat man aber aufgelöst, um Geld zu sparen. Also so ein großes Teil kann man schon auch in kleinere Teile aufteilen, aber das ist überhaupt kein Ziel, weil man eben dann auch mehr finanzielle Folgen davon fürchtet.
Frau Diehl, wir haben jetzt viele verkehrspolitische Entscheidungen schlecht bewertet, das Bahnmanagement kritisiert. Kann man vielleicht auch am Ende einfach sagen, die Deutschen sind halt große Autofans und davon kommen wir so schnell auch nicht wieder weg?
Ja, witzig. Das ist gerade eine Frage, die ich mir auch so stelle. Bei mir ist es im Moment der ländliche Raum, wo ich mich so frage. Also ich selber verbringe gerade sehr viel Zeit im ländlichen Raum, weil meine Eltern pflegebedürftig sind und von uns Kindern sozusagen auch abhängig, weil da halt immer alles mit dem Auto passiert. Wir haben sogar einen Regionalbahnhof. Das Bahnhofsgebäude ist aber stillgelegt, da ist nichts mehr drin und man steht im Regen an den 2 Gleisen. Da wurde ziemlich viel auch zusammengestrichen. Ich denke aber, da kann ich dann auch gleich schon wieder die positive Wendung bringen, der Wunsch ist da, umzusteigen, weil, das merke ich daran, auch an diesen 2 Jahren Unterschied, wo ich jetzt so intensiv unterwegs bin. Die Menschen steigen ein mit Falträdern und E-Scootern und fahren zum Bahnhof, wo vielleicht kein Bus fährt. Also da ist ganz viel passiert, dass Menschen sich so eine Art neue Mobilitätskette aufgebaut haben. Und ich glaube auch, dass viele umsteigen würden, wenn es denn ginge, weil das ist natürlich auch viel Geld. Der ADAC hat letztens so eine Studie rausgegeben, 400 Euro im Monat kostet so ein Auto. Und das ist viel Geld, mit dem man eigentlich viel andere Mobilität auch machen könnte und dann vielleicht sogar so noch Taxi fahren in manchen Bereichen. Also das ist für mich ganz schwierig aufzulösen, weil wir natürlich im Status quo sind. Den Status quo kennen wir, der ist vertraut und der ist mies. Und da wäre es schön, wenn mehr Menschen auch wahrnehmbar artikulieren würden, wir wollen aber immer auch eine Wahl haben, weil nur die macht frei.
Da wäre ja eigentlich Stuttgart 21, zumindest was die Pläne angeht, auch wieder ein positives Beispiel, weil das natürlich auch, dieses Großprojekt sich auch eben auf den Nahverkehr auswirken sollte und vor allem die vielen Dörfer und kleineren Orte verbinden sollte mit den großen Städten. Wie ist da der Stand der Dinge?
Bis zum gewissen Grad zumindest, ja. Da gibt es eigentlich ein ganz gutes Beispiel bei Stuttgart 21 und zwar das große Schwesterprojekt, die Neubaustrecke Wendling-Ulm. Die ist tatsächlich schon in Betrieb, sollte mal, Überraschung, eigentlich mal gleichzeitig in Betrieb gehen, aber irgendwie ist Stuttgart 21 nicht rechtzeitig fertig geworden. Aber die Neubaustrecke von Wendling nach Ulm, die ist schon fertig. Und da hat damals tatsächlich die Landesregierung von Baden-Württemberg gesagt, wir sind ja dumm, wir bauen eine Neubaustrecke, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mitten durch die Schwäbische Alb durch, wo überall kleinere Ortschaften sind und halten dort nirgends. Und dann hat man tatsächlich, da war die Strecke schon im Bau, hat man noch beschlossen, einen Regionalbahnhof in Märklingen auf der Schwäbischen Alb noch zu bauen und noch hinzuzufügen und hat dort jetzt das gesamte Busnetz umdefiniert. Also da sind jetzt sozusagen, dieser Bahnhof selbst liegt wirklich mitten in der Pampa, da ist wirklich gar nichts drumherum, nur Felder. Aber es ist eben jetzt sehr...
Da muss man dann auch erstmal hinkommen.
Genau, aber deswegen hat man jetzt halt ganz viele Buslinien umorganisiert und jetzt fahren halt die ganzen Buslinien, die dort durch die ganzen Dörfer fahren, fahren jetzt alle über den Bahnhof Märklingen und von Bahnhof Märklingen ist man in 10 Minuten in Ulm und in 20 Minuten in Stuttgart. Also man ist damit jetzt sozusagen an die Metropolen besser angeschlossen und Stuttgart 21 selbst wird ja auch die gesamte S-Bahn modernisiert und mit dieser neuen Technik ausgerüstet und die S-Bahn in Stuttgart aktuell sehr, sehr fehleranfällig. Letztes Jahr ist jede vierte S-Bahn nicht gefahren. Jede vierte S-Bahn ist nicht gefahren. Und die S-Bahn in Stuttgart, die fährt gerade zu diesen kleinen Vororten von Stuttgart raus. Die fährt auch nicht nur kleine Vororte, aber die fährt nach Esslingen, die fährt nach Plochingen, die fährt nach Kirchheim. Und da soll auch Stuttgart 21 diese Zuverlässigkeit dann wieder zurückbringen.
Okay, die Menschen nehmen es also schon an, wenn sie wissen, dass es auch läuft, Herr Hecht, ne?
Ja, ja. Also hier vielleicht auch noch ein Beispiel. Viele Strecken werden ja im Mischverkehr betrieben, also Güterzüge fahren da auch. Ja. Und wir haben seit 2020 ja keine Grauguss-Klotz-gebremsten Güterwagen mehr, sondern Kunststoff-Klotz-gebremste, was 10 Dezibel weniger Lärm
Flüsterbremse.
Erzeugt.
Flüsterbremse.
Ja, okay.
Flüsterbremse, ja. Interessant ist die Story aus der Schweiz. Die waren natürlich 10 Jahre früher. Der letzte Schweizer Güterwagen mit Grauguss war 2010. Und das ist über einen Volksentscheid gemacht worden. Und die SBB war dagegen, um zu zeigen, wie da eben auch gefochten wird. Also die Schweizer Bahn hat gesagt, ist viel zu teuer, hat einen Preis genannt, der astronomisch war. Und die Volksabstimmung hat gesagt, wir machen es trotzdem. Und dann sind bei den Umbaukosten ist die Hälfte des Geldes übrig geblieben, das vorgesehen war. Und von dieser Hälfte ist wiederum die Hälfte an den Schweizer Bundeshaushalt zurückgeflossen und die andere Hälfte hat man für weitere Lärmminderungsforschungsvorhaben genommen. Ist auch ein Teil nach Deutschland dann gegangen zur Unterstützung der Schweiz. Also es zeigt eben auch die Wertschätzung, die oft bei den Bahnen eben nicht vorhanden ist und die dann durch Druck von der Bevölkerung erst erreicht wird.
Frau Diehl, brauchen wir dann auch eine Volksabstimmung?
Ja, das ist ein Thema, mit dem habe ich mich auch sehr beschäftigt. Da gibt es ja auch negative Beispiele bei Volksabstimmungen in der Schweiz. Ja, ja, aber ich finde die Idee der Bürgerräte gut. Also ich war selber im Bürgerrat Klima, beratende Person. Da werden durch statistische Verfahren Menschen ausgewählt aus der Bevölkerung, die so den Bevölkerungsschnitt auch widerspiegeln, was ja auch schon mal in den Gremien von Bundestag bis Landtagen auch gar nicht immer so gewährleistet ist. Und da kommen immer richtig progressive Ideen raus, wenn man ehrlich ist. Ne? Dann müsste man aber auch eine Regierung haben, die es ernst meint und diese Anregungen aufnimmt. Das ist, glaube ich, nicht so. Die waren nämlich fürs Tempolimit unter anderem. Aber ich glaube, das ist gesund, wenn man nicht nur in so einer sehr eigenen Welt der Bundespolitik zum Beispiel Entscheidungen fällt, sondern wenn man sich da Gremien hinzuholt und auf die Stimme der BürgerInnen hört. Denn wenn die wiederum die Zeit haben, sich mit Themen zu beschäftigen, die wir im Alltag ja alle nicht haben, dann durchdringen die manche Themen ja auch ganz anders. Das würde mir schon gefallen. Aber bei Volksabstimmung, da gibt es leider auch immer ein bisschen negativ, je nachdem, welche Strömungen gerade im Land so sind. Das kann auch nach hinten losgehen.
Dann möchte ich an der Stelle aber auch das Beispiel Volksabstimmung Stuttgart 21 kurz anhören, wenn wir bei diesem Thema sind. Also das ist nämlich tatsächlich auch ein Beispiel. Also erstmal hat das Beispiel gezeigt, dass es sehr, sehr kompliziert ist, in Deutschland solche Volksabstimmungen verständlich zu formulieren. Das war bei Stuttgart 21 ein Thema, dass es juristisch, rechtlich irgendwie so sein musste, dass man da auf Nummer sicher geht. Dann war die Formulierung aber so kompliziert, dass die Leute gar nicht mehr wussten, muss ich jetzt ja oder nein abstimmen und so weiter. Und es hat aber jetzt zum Beispiel dazu geführt, dass zum Beispiel die Gemeinden, der Herr Hecht hat es mehrmals die Strecke Zürich-Singen-Stuttgart angesprochen. Das ist von Stuttgart aus gesehen die Hauptverbindung in die Schweiz. Und entlang dieser Strecke hat man damals bei der Volksabstimmung den ganzen Kommunen, die da entlang der Strecke sind, hat man gesagt, stimmt für Stuttgart 21, da haben die ganzen Oberbürgermeister sehr, sehr Werbung für gemacht, weil ihr werdet dann besser angeschlossen an die Landeshauptstadt. Ihr kriegt eine direkte Verbindung sogar zum Stuttgarter Flughafen, könnt da in den Urlaub fliegen. So, und was kommt jetzt? Jetzt haben die alle tatsächlich entlang dieser Kommunen mehrheitlich für Stuttgart 21 2011 abgestimmt. Und jetzt ist aber so, dass man sich nicht einigen konnte, wie eigentlich diese Eisenbahnstrecke von Singen nach Stuttgart mal an den Stuttgarter Tiefbahnhof angeschlossen wird. Und jetzt hat man aber den Beschluss...
Wer hat denn da am Diskussionstisch gesessen? Vielleicht muss man das nochmal kurz transparent machen. Wer konnte sich mit wem nicht einigen?
Das sind die Projektpartner von Stuttgart 21. Ja. Nee, sehr gute Frage. Also das ist die Projektpartner von Stuttgart 21. Das ist die Deutsche Bahn, das ist das Land Baden-Württemberg, das ist die Stadt Stuttgart, das ist der Flughafen Stuttgart und der Verband Region Stuttgart. Das ist der Verband Region Stuttgart, der ist für den S-Bahn-Verkehr zuständig.
Alle mit eigenen Interessen.
Genau, jeder hat eigene Interessen. Und ursprünglich hatte man einen Plan, dass man über die S-Bahn-Gleise diese Strecke in den neuen Tiefbahnhof führt. Und dann kam auch wieder das Wort Deutschlandtakt. Man hat gemerkt, da fahren dann viel zu viele Züge auf dieser S-Bahn-Strecke. Also funktioniert das doch nicht. Und jetzt möchte man einen Tunnel bauen. Der ist aber noch nicht mal genehmigt. Der ist jetzt gerade in der Planung. Und das heißt, die Leute, die damals entlang der Strecke für Stuttgart 21 gestimmt haben, sind jetzt bis 2032, so lange wird es mindestens dauern, bis der Anschluss an den Tiefbahnhof dann da sein wird, sind diese Menschen nicht an die Landeshauptstadt mehr direkt angebunden. Das heißt, sie fahren an den Stadtrand von Stuttgart, müssen da in eine S-Bahn umsteigen oder in eine Stadtbahn umsteigen und kommen dann nur noch so in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof. Also das zum Beispiel, wie Volksabstimmungen auch nach hinten losgehen können.
Frau Diehl, ich will noch mal Sie fragen, weil wir Sie ja schon häufiger den Koalitionsvertrag angesprochen haben. Immerhin hat sich ja die Bundesregierung jetzt aufgemacht, ein neues Gesetz zu beschließen. Und es wird die Möglichkeit geben, sich auch finanziell mehr zu beteiligen und mehr zu machen. Das ist doch jetzt echt mal ein Schritt in die richtige Richtung, oder nicht?
Also das ist für mich auch immer so eine gewisse Balance, dass ich natürlich anerkennen muss, dass da die Schritte in die richtige Richtung gegangen werden. Und ich muss auch anerkennen, dass natürlich ein unglaublich dickes Sediment der Vorgängerregierung besteht, die einfach nichts gemacht haben und viel versäumt haben und auch manche Dinge falsch justiert haben. Wir haben manchmal sogar noch Gesetze aus den 1930er Jahren, was Verkehre angeht. Da ist wirklich viel zu tun. Aber ich glaube trotz allem, dass noch mehr möglich wäre. Wo ist denn der Plan für Deutschland? Wie sieht denn Deutschland 2035 aus in der Mobilität? Gibt es da ein Bild? Haben wir eine Meilensteinplanung? Die gibt es zum Beispiel in Österreich. Oder diffundieren wir so ein bisschen vor uns hin? Es wirkt gerade alles so ein bisschen wie so ein paar lose Enden, habe ich das Gefühl.
Herr Hecht, Bahn und Bundes- und Landesregierung mögen einiges verschlafen haben, aber jetzt gibt es das große Sanierungsvorhaben. Ich will noch mal kurz ein paar Zahlen nennen. Also 40 Streckenabschnitte sollen bis 2030 modernisiert werden, repariert werden, auf die aktuelle Zeit abgestimmt werden. Bahnhöfe sollen erneuert werden. Dann machen Sie doch jetzt. Bis 2030 haben wir dann vielleicht noch ein bisschen Unruhe, aber dann ist alles gut, oder?
Also ist auf jeden Fall ein guter Schritt vorwärts, aber die Instandhaltung darf einfach nicht vernachlässigt werden. Also es ist mitnichten so, dass ich, wenn ich ein Gleis erneuere, das dann 30 Jahre einfach da liegt und dann wieder erneuert werden muss. Es kann sein, dass ich nach ein paar Jahren schon die Schienen wieder auswechseln muss, weil da Probleme entstehen. Also wir werden auf dieser organisatorischen Modernisierung wesentlich weitergehen müssen und muss ja auch sehen, diese Ziele Verdopplung der Fahrgäste und Erhöhung des Güterverkehrsanteils auf 25% sind eigentlich, wenn ich von der Umwelt herkomme, zu kleine Ziele. Ich müsste eigentlich den Marktanteil noch größer machen und die schon zu kleinen Ziele schaffen wir ja auch nicht. Also es bleibt noch viel zu tun und ich hoffe, dass man da jetzt die Bemühungen auch nochmal deutlich anstrengt.
Okay, wir haben schon gemerkt, das ist ein super komplexes Thema. Es gibt ganz viel zu tun, Frau Diehl. Können Sie aber vielleicht ein, zwei Punkte nennen, wo Sie sagen, das ist jetzt so eine Sache, da würde ich jetzt als allererstes Mal richtig rangehen, was noch nicht beschlossene Sache ist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass auf Landesebene in Baden-Württemberg ja viel auch gut läuft. Und da gibt es zum Beispiel einen Plan. Das kann man sich auch sehr transparent auf der Webseite Webseite des Ministeriums mal anschauen, wo da auch verschiedene Siedlungsdichten, verschiedene Mobilitätsgarantien erreichen sollen und so weiter.
Entschuldigung, Mobilitätsgarantie heißt, ich verpflichte mich quasi.
Innerhalb von 5 Minuten, innerhalb von 10 Minuten, innerhalb von einer halben Stunde habe ich Mobilität. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich auf einer Alm mit 2 Ziegen lebe, den gleichen Anschluss zu haben wie in Stuttgart. Also da muss man natürlich unterscheiden, wie viele Menschen leben in dem Raum, wo ich lebe und wie ist da sozusagen die Taktung in einer alternativen Mobilität zum Auto. Da geht es dann auch um solche On-Demand-Rufbussysteme, dass man per App oder per Telefon etwas bestellt, was dann halt nur fährt, wenn auch der Bedarf da ist, bis hin natürlich zu Schnellbussystemen, die auch natürlich einfacher zu etablieren sind, als eine Schiene neu zu bauen oder zu reaktivieren. Und das ist etwas, was ich empfehlen wollen würde. Und dann natürlich wegzukommen von dieser autozentrierten Denke, dass man die Kosten, die das Auto für die Gesellschaft verursacht, einfach so wegdrückt und alles, was neu gemacht wird, wird sofort gefragt nach einem Jahr, was hat das gebracht, was kostet das, wie viele Leute sind wirklich umgestiegen. Mobilität ist eine unfassbar harte Routine im Leben von Menschen und wir haben aktuell ein sehr komplexes Leben als Menschen. Da sind wir manchmal auch dankbar für Routinen. Umso mehr braucht es verlässliche Alternativen, dass man auch weiß, ich kriege meinen Alltag auch wirklich hin und nicht, wie eben gehört, jede 4. S-Bahn fällt aus. Da steigt niemand um, weil das ist unzuverlässig.
Mhm. Herr Kümmerer, was meinen Sie? Was könnte man als erstes mal schnell machen?
Mal schnell was machen, das ist eben gerade bei so komplexen Systemen wie der Bahn immer gar nicht mal so einfach. Aber auch ich habe gerade sofort gedacht, ja stimmt, in Baden-Württemberg kann man ein paar Sachen sehen, müssen nicht alle zwangsläufig besser sein, aber sie funktionieren anders. Und Herr Hecht hatte schon ein paar Mal jetzt die Fahrzeugproblematik angesprochen. In Baden-Württemberg gibt es ein Unternehmen, das gehört dem Land Baden-Württemberg und die sagen, liebe Nahverkehrsgesellschaften, wenn ihr bei uns Nahverkehr fahren wollt, dann bieten wir euch an, ihr müsst die Züge dafür gar nicht kaufen. Wir kaufen diese Züge für euch und wir können sie euch dann vermieten und ihr müsst dann nur für Instandhaltung aufkommen. Und dadurch hat sozusagen die Politik in Baden-Württemberg eine gewisse Handhabe auf den Fahrzeugen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wir hatten das Beispiel vor 2,5 Jahren, was glaube ich, da ist ein Nahverkehrsunternehmen in Baden-Württemberg pleite gegangen. Das war Abellio.
Ein privates Unternehmen.
In anderen Bundesländern existiert das noch, da ist es aber auch pleite gegangen. Und da hat aber dieses Unternehmen gesagt, naja, liebe Landesregierung, entweder ihr gebt uns mehr Geld oder wir sind halt ab dem nächsten 1. mit unseren Fahrzeugen in der Insolvenz und dann sind die Fahrzeuge weg. Deswegen mussten gezwungenermaßen in den anderen Bundesländern die Landesregierungen diesem angeschlagenen Unternehmen mehr Geld geben, als es eigentlich vertraglich mal vorgesehen war. Und in Baden-Württemberg konnte man dann sagen, nö, wenn ihr nicht die Leistungen erfüllen könnt, die wir vertraglich vereinbart haben, dann werdet ihr leider insolvent gehen, aber wir haben ja eure Fahrzeuge, weil die gehören euch ja gar nicht. Und das hat dazu geführt, dass dieses Unternehmen verschwunden ist, ohne dass es der Fahrgast überhaupt mitbekommen hat und die Fahrzeuge einfach direkt an das nächste Unternehmen vergeben wurden und jetzt fährt die SWEG diese Leistungen. Also man kann schon auch sehen in Baden-Württemberg, dass die Politik prinzipiell Möglichkeiten hat, da was zu machen. Und wenn sozusagen andere Landesregierungen sich auch dem bewusst machen würde, was man eigentlich auch als Landesregierung gerade im Nahverkehr eigentlich machen kann, ich glaube, da könnte man relativ schnell auch schon Verbesserungen dann spüren.
Herr Hecht, würde mehr private Konkurrenz auch der Bahn vielleicht ein bisschen gut tun?
Ich denke schon. Also ich würde das auch auf die Infrastruktur ausdehnen. Warum gibt man nicht die Pflege der Infrastruktur an Private? Also das ist im Moment noch eine Vorstellung, die nicht da ist. Also vielleicht auch über Stellbezirke mit den neuen Stellwerken. Also wir haben immer noch einen Monopolisten, den wir pflegen und der dann auch bremst, weil er eben mit seinen Kapazitäten nicht vorankommt.
Ja, eine wichtige Frage noch zum Schluss an Herrn Kümmerer. Wann können wir jetzt im Tiefbahnhof losfahren?
das ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Ne? Ich werde ihn mal versuchen zu wagen. Na, also der Plan von der Bahn ist ja relativ klar jetzt benannt, dass ab Herbst 2025 schon die ersten Testzüge durch den Tiefbahnhof fahren und irgendwann im Laufe des Jahres 2026, noch bevor offiziell der ganze Knoten und der ganze Tiefbahnhof eröffnet ist, sollen schon die ersten Fahrgäste im Testbetrieb durch den Tiefbahnhof fahren. Das heißt, man als Fahrgast bekommt irgendwie vielleicht einen Tag vorher oder sowas auf seinen DB-Navigator, auf der Handy-App die Mitteilung. Übrigens, Überraschung, Ihr Zug fährt morgen nicht aus dem alten Kopfbahnhof, sondern schon aus dem neuen Tiefbahnhof ab. Das heißt, die Planung ist, dass das schon im Laufe des Jahres 2026 passiert. Jetzt ist aber bei Stuttgart 21 hat die Geschichte gelehrt, dass man mit solchen Terminen sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Und außer der Bahn Bahn ist auch kein anderer der Projektpartner, also Land, Stadt und so weiter, bereit, so vehement auf diesen Termin auch sich sicher zu sein, dass der kommen wird. Und die Bahn hat ja aktuell sehr, sehr viele Probleme. Und wer weiß, inwiefern sich diese Probleme, die die Bahn aktuell hat, auch noch auf diesen Eröffnungstermin nochmal auswirken kann. Also es kann tatsächlich auch sein, dass es erst 2027 oder so sein wird.
Wir bleiben aber mal optimistisch.
Wir bleiben optimistisch.
Stuttgart 21 und die Folgen. Wird die Bahn zum Sanierungsfall? So hieß das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei waren Professor Dr. Markus Hecht von der TU Berlin, Frieda Kümmerer, unser Bahnexperte, und Katja Diehl, Mobilitätsexpertin und Beraterin von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann. Mein Name ist Eva Röder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.